Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Klimafreitag. Eine Woche geht zu Ende, in der wieder viel gestritten wurde und gesprochen wurde in Sachen Klimakrise, in der sich wieder auf die Straße geklebt wurde, diesmal ein bisschen intensiver in Berlin, das natürlich auch wieder kritisiert wurde, aber von anderen auch unterstützt. Was ist denn da der richtige Weg gesellschaftlich? Wie kommen wir voran? Schritte Richtung Klimaneutralität. Einfach weiter so geht nicht. Aber was hat denn eigentlich einen Effekt, einen Impact? Was bewegt uns da? Darüber denkt an der Uni Hamburg eine neue Stiftungsprofessur nach Klimawandel und Gesellschaft. Nächste Woche geht's los. Ich habe den Sozialwissenschaftler Stefan Eickhout gefragt, was er sich da in unserer Gesellschaft alles ansieht.
Ja, wir schauen uns natürlich einerseits Proteste, Protestbewegungen, was die bewirken, aber andererseits interessiert uns darüber hinaus die ganze Bandbreite des gesellschaftlichen Engagements für oder auch gegen den Klimawandel. Das heißt, wir versuchen auszuleuchten, welche gesellschaftlichen Prozesse dazu beitragen, dass der Übergang in eine klimaneutrale Gesellschaft gelingen kann oder eben behindert wird.
Machen Sie mal ein, zwei Beispiele. Was für gesellschaftliche Prozesse kommen da bei Ihnen auf den Tisch?
Ja, ein Thema, was ja auch sehr in den Medien war in letzter Zeit, sind Gerichtsprozesse. Das heißt, da schauen wir uns dann auch an, wie wirken die, gegen wen sind die vielleicht gerichtet. Wir schauen uns auch an, was machen denn Verbände, was machen Gewerkschaften, inwiefern kommt es zu neuen Ausbildungswegen. Wir schauen uns an, was machen Kommunen, wie werden da Klimapläne verabschiedet, wie summiert sich das dann so zusammen. Also wir wollen wirklich diese breite gesellschaftliche Trägerschaft für Klimaschutz sichtbar machen.
Also von Lobbyismus bis Sitzblockade, alles dabei.
Ganz genau.
Ja. Das heißt, Sie sammeln das einfach alles erstmal, gucken, was es alles gibt und dann haben wir einfach so einen Strauß der Zusammenfassung, so dass das passiert gesellschaftlich, oder schauen Sie sich auch dann genauer an, was hat welchen Impact, was hat welchen auslösenden Faktor?
Wir machen beides. Wir wenden auch eine Methodik an, die im Exzellenzcluster CLICS, Climate, Climatic Change and Society an der Universität Hamburg entwickelt wurde, wo wir uns diese verschiedenen Prozesse zusammenfassen in einzelne soziale Treiber und dann versuchen zu schauen, welche Dynamik haben diese Treiber. Also geht das sozusagen vorwärts, geht es rückwärts und welche Auswirkungen ganz konkret auf Klimaschutzbestrebungen, auf Emissionsentwicklung haben die. Natürlich, im Moment sind wir weit weg davon, das ganz genau quantifizieren zu können, ob dann ein Zehntel Grad mehr oder weniger rauskommt. Aber wir wollen schon uns dafür interessieren, wie kann man das abschätzen, wie kann man Wirkungslogiken vielleicht auch identifizieren von diesen verschiedenen gesellschaftlichen Prozessen.
Also auch wenn Sie sagen, man kann es natürlich schwierig so ganz genau quantifizieren, trotzdem sehr, sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, können Sie dann am Ende Ihres Projekts vielleicht sagen, welchen CO2-einsparenden Impact hatte der Kartoffelbrei auf dem Gemälde von Claude Monet?
Wir sprechen dann eher von Plausibilität, also wie vor dem Hintergrund von dem, was wir wissen und was wir jetzt untersucht haben, wie plausibel ist das denn, dass wir in Deutschland die Klimaneutralität bis 2045 erreichen? Das soll Gegenstand von jährlichen Berichten dann auch sein, die wir dann gemeinsam mit Forschern, Forscherinnen und mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft diskutieren wollen.
Wie plausibel ist es, Klimaneutralität zu erreichen und welchen Anteil daran hat dann die Sitzblockade, das Festkleben und all die Dinge, die Sie eben in diesem bunten Strauß sozusagen, Verbandsarbeit, all das, was Sie sich anschauen?
Ganz genau. Man kann es ja anders sagen, es wird ja ganz oft wird dann der politische Wille angerufen. Was uns interessiert, ist einerseits, naja, wo kommt er denn her, dieser politische Wille? Ist es denn denkbar, dass die Politik so handelt, wie wir vielleicht gerne hätten, dass sie handelt? Und welche anderen Bewegungen sehen wir denn von unten aus der Gesellschaft, die vielleicht die paar Prozentzahl dann noch dazu bringen könnten, die uns im Moment noch fehlen, um dahin zu kommen?
Da ist ja gerade so einer der von, ich meine, da sind ganz viele Streitlinien, aber einer der Streitpunkte ist ja im Prinzip, ob diese einerseits sehr klar und deutlich vorgetragene Sorge mancher, ob die sozusagen artikuliert, was eigentlich alle wollen. Und dann, ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Natürlich ist das wirklich so, dass Sie sagen, nee, wir sammeln einfach alles erstmal und dann schauen wir. Oder kann man da schon erste Richtungen entdecken?
Ich nehme an, Sie spielen jetzt auch an auf die Klimaproteste, auf die letzte Generation und die Aktionen, genau. Die Klimabewegung allgemein, wie auch andere soziale Bewegungen, sind natürlich sehr breite Koalitionen, Netzwerke von Akteuren, von denen einige ganz oft eben radikaler vorgehen in ihren Mitteln, teilweise auch in ihren Zielen, andere eher gemäßigter daherkommen. Das ist ganz normal. Wir brauchen ja nur in die Geschichte gucken. Also die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung, Bürgerrechtsbewegung. Ganz oft hatten wir diese Situation, dass es eine eher radikale Flanke gab und eher gemäßigte. Es gibt in der Forschung die Hypothese, dass solche radikalen Flanken, wie man sie dann nennt, gemäßigten Teil solcher Bewegungen gesellschaftsfähiger machen können. Malcolm X hätte dazu geführt, dass Martin Luther King in der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung breiter akzeptiert wurde, dadurch, dass Malcolm X und die Black Panther radikaler waren. Ob das jetzt für die letzte Generation und Fridays for Future so zutrifft, das können wir noch nicht sagen. Was wir aber bisher schon sehen, ist, dass die vorläufigen Daten zumindest zeigen, dass die meisten Aktionen, die wir heute sehen, diejenigen, die für Klimaschutz sind, eher nicht verschrecken. Gleichzeitig erzeugen sie aber Aufmerksamkeit. Das heißt, das Thema ist in den Medien, das Thema wird angesprochen, das Thema ist auch politisch präsent. Und das ist natürlich eines der Ziele, das zum Beispiel die letzte Generation verfolgt. Von daher, an ihren Zielen gemessen, haben sie sicherlich erstmal einen Impact.
Ein oder zwei Sätze sind mir aufgefallen bei der Ankündigung Ihrer Professur. Da war zum Beispiel so eine Frage, die da gleich eingangs auftaucht. Was sind die größten Hürden auf dem Weg zur CO2-Neutralität? Da ist dann auch die Rede von Vorläuferstudien, die es gegeben hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist schon der Punkt, der vorher rausgekommen ist, es liegt eigentlich an Möglichkeiten alles da, aber wir schaffen es irgendwie gesellschaftlich trotzdem nicht, diesen Weg zu gehen. Warum denn nicht? Also welche Hürden sind es denn bislang?
Ja, also wir hatten eine globale Studie zum 1,5-Grad-Ziel und zur Plausibilität, dass global dieses 1,5-Grad-Ziel nicht überschritten wird. Und da war das Ergebnis tatsächlich, dass wir insbesondere, wenn wir uns Konsummuster anschauen und wenn wir uns das Handeln von Unternehmen anschauen, dass wir dann sehen, dass es dann eine sehr große Diskrepanz gibt zwischen dem, was sich heute schon abzeichnen müsste, also dem, was heute schon an Veränderungen von Konsummustern zum Beispiel passieren müsste, dem, was heute schon an Dekarbonisierungsbemühungen in Unternehmen passieren müsste, dass das sehr stark auseinanderfällt mit dem 1,5-Grad-Ziel, also mit dem, was wir dann tatsächlich beobachten. Und deswegen war unsere Schlussfolgerung, dass wir im Moment, obwohl sich die internationale Gemeinschaft solche ambitionierten Ziele gesetzt hat, wenn wir uns ganz konkret anschauen, was denn passiert, sehr weit entfernt sind von diesen Zielen. Und allgemein ist es tatsächlich so, dass gerade im Bereich Konsum, also ein Beispiel, es sind Autos. Einerseits diesen Trend zur E-Mobilität, andererseits sehen wir aber, dass die Autos immer größer und schwerer werden und dass eigentlich viele Effizienzgewinne über die letzten Jahre, Jahrzehnte dadurch aufgefressen wurden. Das heißt, die Konsummuster ändern sich nicht so, wie sie sollten, wenn wir zur Klimaneutralität gehen müssten. Und das ist eines der großen Hindernisse, die wir sehen auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Wir wissen eigentlich irgendwo, wie es richtig ist, aber wir tun das Falsche. So klingt es ein bisschen.
Ja, natürlich. Ja. Es ist aber natürlich auch eine Frage der politischen Weichenstellung. Also eine der Sachen, die auch aus der Forschung ganz klar herauskommt, ist, dass diese Erwartung, dass Individuen einfach von sich aus ihre Konsummuster verändern würden, dass die nicht trägt. Also wir brauchen politische Weichenstellung.
Der Sozialwissenschaftler Stefan Eickhout sagt, dass er denkt, ab nächster Woche bei einer neuen Stiftungsprofessur nach über die Zusammenhänge von Klimawandel und Gesellschaft an der Uni Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.